Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist der 26. März, ich bin Sebastian und heute ohne Marc, aber dafür mit einem Gast. Und zwar begrüße ich heute Carstens FCS-Blog. Guten Morgen.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Na, wie ist die Stimmung so eine Woche bei dir vor dem Derby?
Es ist relativ entspannt, weil es in Saarbrücken im Moment so wenig um die Mannschaft und ums Sportliche geht, was ich sehr schade finde. Aber das führt auch dazu, ich glaube, bei vielen Leuten ist die Vorfreude gar nicht so groß, weil gerade durch diese ganze Geschichte mit dem Rasen, sage ich jetzt mal, so eine schwarze Schicht drüber liegt. Man hätte gern dieses Rasenproblem irgendwann mal gelöst. Und das dämpft die Vorfreude auf das Spiel. Tatsächlich habe ich den Eindruck bei den Leuten.
Ja, das ist ein gutes Thema. Wie ist denn so die aktuelle Wasserstandsmeldung zum Rasen und Co.? Ich meine, letzte Woche hat man gehört, dass das Spiel gegen Rot-Weiß Essen vom DFB aus Sicherheitsgründen verschoben wurde auf 24. April, wenn ich mich nicht irre. Aber wie ist der aktuelle Stand dazu?
Also ich hoffe, dass ich jetzt die Lautra Zuhörer nicht langweile. Die FC-Fans, die kennen die Geschichte, die Lautra. Ich weiß es nicht so. Ich versuche einfach mal ein bisschen auszuholen und zu erklären, was ist da generell das Problem. Und man muss sich vorstellen, Saarbrücken war ja 5 Jahre im Exil in Völklingen und in der Zeit wurde in Saarbrücken das Stadion neu gebaut zu einem, glaube ich, ursprünglich mal festgelegten Preis von 16 Millionen, den die Stadt ausgeben wollte. Tatsächlich waren die Angebote, glaube ich, der Unternehmer, die das machen wollten, so bei 28 Millionen. Man hat sich dann für so ein Modell entschieden, dass man ganz viele unterschiedliche Unternehmen hat unterschiedliche Sachen bauen lassen. Und das hatte zur Folge, dass es halt enorm teuer wurde, dass viele Sachen auch nicht so ganz zueinander passten und dass man auch das Problem hatte, dass sich die Anforderungen des DFB an Stadien zwischendrin geändert haben. Und dass dann plötzlich, als die Planungen beginnen, Dinge ganz anders waren. Und ich glaube, jeder kann sich auch mal mit den Journalisten, die da sind, unterhalten. Wenn man die so kennt, die wissen ganz genau, was ich meine, wenn man zum Beispiel auf die Presseplätze geht, dass da nur ein Weg hin ist. Und wenn man raus will, um zur Mixzone zu gehen, müssen alle in der Reihe erstmal aufstehen und sowas. Und es gibt diese lustigen Spalten in den Blöcken, wo einfach ein bisschen gespart wurde, glaube ich, am Baumaterial. Und wenn man dann auch nicht aufpasst, fällt halt das Smartphone rein und ist weg. Entsprechend ist das ein Stadion mit einigen Problemen. Und beim Rasen war es folgendermaßen: Es gibt wohl aus den 50ern diese Drainage unter dem Platz. Und dann hat man die Tribünen gebaut und die Tribünen hat man etwas zu tief gebaut, 30 Zentimeter zu tief. Und das hat man dann gemerkt und man musste halt auch den Platz, den man ja eigentlich behalten wollte, vom alten Stadion, man hat ja um den Platz herum neu gebaut, den wollte man dann absenken. Und in der Zwischenzeit waren da auch Egerlinge, die sich da breit gemacht haben. Und jedenfalls hat man dann den Platz tiefer legen müssen. Und dabei ist wohl die bisherige Drainage beschädigt worden. So wird mir das jetzt mal zugetragen. Mit dem Effekt, dass halt, wenn zu viel Regen kommt, sich das Ganze staut und nicht mehr richtig abfließen kann. Und dann haben wir halt die Bilder, die einige bestimmt gesehen haben, von dieser Vorbereitung beim Gladbach-Spiel, wo das Wasser steht. Und das war dann so extrem, dass die Stadt jetzt 2 Dinge beschlossen hat. Die ist natürlich Eigentümerin des Stadions und sagt, einmal müssen wir jetzt eine kurzfristige Lösung haben. Und die hieß dann einfach, dass man so eine Sperrschicht, die sich gebildet hatte, unter dem Rasen abgetragen hat und hat einen neuen Rasen darauf ausgelegt und gehofft, dass der schnell anwächst. Und im Sommer will man das Ganze komplett neu machen und auch eine neue Drainage da dann verlegen. Wobei hier jetzt schon die Spekulationen losgehen, dass das halt eine enorme Summe wird. Und die kurzfristige Lösung hat halt das Problem, dass dieser Rasen einfach nicht anwachsen konnte in der kurzen Zeit. Jetzt ist der DFB hingegangen, hat sich das mal angeschaut und kam zum Schluss, naja, wir vertrauen nicht darauf, dass innerhalb von, sag ich jetzt mal, 4 Tagen da 2 Fußballspiele stattfinden können, ohne dass der Rasen beschädigt ist, ohne dass der komplett im Arsch ist. Also haben sie gesagt, wir fordern den 1. FC Saarbrücken auf, ein Ausweichstadion zu finden. Das ist ja aufgrund der Rivalitäten im Südwesten Weißt du selber, wie die sind, Sebastian? Nicht ganz so einfach. Und für das Essensspiel hat halt der Geschäftsführer von Saarbrücken, Christian Seifert, kein Ausweichstadion gefunden. Also haben die das Spiel verlegt und jetzt machen die wieder so ein. Im Grunde war das vom DFB ein Warnschuss, einmal an die Stadt Saarbrücken, den Rasen in ordentlichen Zustand zu kriegen. Wobei ich ehrlich gesagt kein Experte bin und auch nicht weiß, was man da jetzt noch machen kann. Ne? Die haben schon das Teil einmal komplett neu verlegt. Was da jetzt noch für Optionen geben soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann war es natürlich ein Warnschuss an den ersten FC Saarbrücken, dass man für den Fall der Fälle auch ein Ausweichstadion präsentieren muss. Und das war früher zum Beispiel immer der Bornheimer Hang. Da fand auch in der Corona-Saison ein Spiel statt, weil der Ludwigspark nicht bespielbar war, aufgrund der gleichen Thematik übrigens.
Also Frankfurt nochmal
Genau,
angemerkt.
FSV Frankfurt, das Stadion da. Und jetzt sieht es wohl aus, dass drei Stadien in Frage kommen. Das ist entweder der Bornheimer Hang mal wieder, das ist das alte Stadion von Hoffenheim, das Dietmar-Hopp-Stadion, wo die zweite Mannschaft spielt, und das alte Stadion von Mainz 05, der Bruchweg. Weil das sind noch so die, sag ich jetzt mal, im näheren Umkreis Stadien, die so die Kriterien erfüllen, aber wo es jetzt auch keine Probleme von Rivalitäten gibt.
Okay, aber die Variante 2 und 3 will ja aber auch niemand.
Nee, also
Sehr
es
gut.
will auch keiner den FSV Frankfurt, ne? Das ist ja dann Wahnsinn, dass du als Fan aus dem Saarland nach Frankfurt reisen müsstest. Das will überhaupt keiner.
Ja,
Das
aber
kann
die,
keiner wollen.
genau, die Variante 2 ist ja tatsächlich nur ein Sportplatz mit so. Naja, egal. Sei es drum.
Ja, absolut. Ja, Dietmar-Hopp-Stadion ist völlig absurd, aber naja.
Ja, genau, soweit zum Rasen, aber bei eurem Ausbau damals, ich habe das ja ein bisschen verfolgt, und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, also es gibt zwei Fragen, die sich mir grundsätzlich auftun. Zum einen, die kannst du natürlich auch nicht beantworten, aber zumindest deine Interpretation oder vielleicht gab es ja da auch Erklärungen oder Versuche, das zu erklären. Aber zum einen ist ja bei der Gegentribüne der Unterrang nur halb bebaut. Mit
Die
den
berühmten
Kuhweiden,
Kuhweiden,
genau, mit
ja.
den Kuhweiden, die da so genannt werden. Und zum anderen, was ich noch viel erstaunlicher und krasser finde, ich meine, dieser Brücken ist, hat das Stadion ausgebaut, zumindest aus meiner Interpretation, auch mit dem Hintergrund, mal in die zweite Liga aufzusteigen. Und dann ist das Stadion in Zweitliga tauglich, aus dem Grund, dass das Dach der Gegentribüne nicht lang genug ist. Und dann gibt es jetzt zwei Alternativen. Entweder man kann das Dach verlängern, oder im Worst Case muss man das Stadiondach neu bauen komplett. Aber muss ich das als Außenstehender verstehen, dass es so
Ich
geplant
glaube,
wurde?
das verstehen nicht mal die Leute, die innen drin sind. Ne? Um es dir so seriös wie möglich zu beantworten. Die haben damals entschieden, dass man halt eine Tribüne stehen lässt. Das war auch die jüngste Tribüne, weil als das Stadion 1952 gebaut wurde, hat man diese Tribüne noch gar nicht gebaut. Die wurde in den 70ern hinzugefügt. Da waren früher nur diese Stehränge unten. Und da hat man quasi über das, was damals, vielleicht kennen es noch Leute aus dem alten Stadion, diese Vortribüne war, da haben die dahinter noch eine große Tribüne gebaut in den 70ern, um die Kapazität zu erhöhen. Die war ja irgendwann bei 36.000. Und man hat gedacht, dass es wohl ein Weg ist, einerseits schon Kapazität zu haben, weil die Tribüne wohl noch in einem besseren Zustand war als der Rest vom Stadion. Und gleichzeitig konnte man damit die Baukosten auch ein bisschen drücken. Die Stadt hat den Stadionneubau zu einem Zeitpunkt umsetzen müssen, wo sie einfach nicht das Geld dafür hatte, wo sie auch Auflagen berücksichtigen musste in Sachen Verschuldung. Und da war das halt ein Mittel, um zu sagen, ganz so teuer wird es nicht. Allerdings war halt bei dem Bau dieser Tribüne aus den 70ern, war das Dach natürlich nur für die Tribüne gedacht. Also auf dieser Vortribüne gab es nie eine Überdachung. Das waren immer unüberdachte Sitzplätze. So kenne ich die jedenfalls aus meiner Jugend, wo ich die ersten Spiele in Saarbrücken geguckt habe. Da ist man ja auch immerhin in der Regionalliga und hat dann die Karten für unten die unüberdachten Sitzplätze gekauft und hat gehofft, dass der Ordner nicht hinguckt und ist hochgeschlichen, weil Plätze genug gab es. Aber ich denke mir, das ist halt Das Problem bei der Sache und bei den Kuhweiden, da scheiden sich echt die Geister. Ich persönlich weiß auch noch nicht, warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Und jetzt hat man so Planen dahingelegt, wo die Vereinswappen sind, aber auch so eine ziemlich hässliche Werbung für den Hauptsponsor. Da wünschen sich, glaube ich, alle, dass da endlich Plätze hinkommen, aber ich weiß auch nicht wirklich, was da geplant ist, weil die Zweitligatauglichkeit, um die zu erreichen, das wird auch nochmal ein Akt, weil in der Stadt stehen Kommunalwahlen an und keine Partei macht sich wirklich Freunde, wenn sie, sag ich mal, zu großzügig gegenüber dem Verein auftritt.
Ja, die Probleme hat man ja dann oft und überall sozusagen. Und ich meine, ich glaube, das am Schluss hat es, glaube ich, 47 Millionen gekostet, ne, der Umbau. Statt die 16, du hast es
Ja.
vorhin schon mal so erwähnt. Aber ich meine, mit den Kosten, die explodieren, kennen wir uns ja beim Betze auch aus. Damals, als zur WM 2006 Stadion ausgebaut wurde, ist uns ja auch die Explosion passiert, weil ja auch noch die Baufirma da Insolvenz ging und so, da hat sich das ja auch der Preis explodiert, was uns ja auch nachhaltig oder im Nachhinein in die großen finanziellen Schwierigkeiten gebracht hat, also mit, nicht nur, aber großer Teil davon. Von daher, seid ihr da abgesichert oder kommen da auch noch Kosten auf euch zu?
Na, die Sache ist ja, dass das Stadion der Stadt gehört. Also Kosten kommen insofern nicht auf den Verein zu. Im Gegenteil ist die öffentliche Debatte immer wieder darüber, kann sich der Verein nicht mehr am Stadion beteiligen. Da sagt der Schatzmeister, das ist überhaupt erst ab der zweiten Bundesliga möglich, dass man darüber reden kann. Tatsache ist halt, dass auch der Mietvertrag, der mit der Stadt geschlossen wurde, so aussieht, dass ein gewisser Prozentsatz pro Ticket als Miete bezahlt wird. Das ist insofern ein gutes Modell, weil man bei schlechten Zuschauerzahlen gut abgesichert ist. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass die Stadt Saarbrücken sehr gut an einem ausverkauften Ludwigspark verdient und der Verein da schon eine gute Miete bezahlt und ja auch der Hauptmieter zusammen mit den Saarland Hurricanes, die spielen American Football ist. Und die Kosten kommen eher anderer Art auf den Verein zu. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel das Rasenthema so eskaliert, dass das Ende der Saison woanders stattfindet, in Frankfurt oder in Mainz, dann reden wir über Reisekosten für den Verein, die kommen, dann reden wir über entgangene Eintrittsgelder. Da reden wir wahrscheinlich über Schadensersatzansprüche, vielleicht von Businesskarteninhabern oder ne, die wollen dann ja wahrscheinlich auch ihr Recht geltend machen. Über solche Kosten reden wir dann.
Und was bezahlt ihr so an Miete im Jahr?
Da gab es, glaube ich, mal eine Auflistung beim ersten FCS Hypomat auf Instagram. Ich weiß aber persönlich gar nicht so, was das jetzt im Jahr bedeutet, weil bei den Businesslogen ist es auch nicht so ganz transparent, wie viel da abgeht. Da kann man auf jeden Fall nochmal nachgucken. Der hat das letztens schön aufgeschlüsselt und aber die konkrete Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay, hat mich mal tatsächlich interessiert, weil der FCK hat ja in der dritten Liga zumindest sechs oder laut dem aktuellen Vertrag bezahlt der FCK in der dritten Liga 625.000 Euro im Jahr plus Zusatzzahlungen. Aber daher wäre das mal ganz interessant gewesen. Aber gut, alles klar. Aber jetzt sind wir direkt ins Thema eingestiegen und natürlich dann besser spät als nie oder wie man so schön sagt, dann stell dich doch mal noch kurz vor. Das sind wir nämlich total übergangen.
Ach so, ja. Ja, mein Name ist Carsten und ich mache eigentlich seit 2006 den FCS, also das FCS-Blog und habe damals eher mit Texten angefangen. Habe dann mit Freunden zusammen Fanmagazin gegründet in der Zeit, als der Verein in die Oberliga abgestürzt ist. Und bin eigentlich mit so kleinen Unterbrechungen immer beim Bloggen geblieben, bin dann irgendwann, ich bin von Beruf Journalist nach Hamburg gekommen und obwohl ich jetzt in Hamburg arbeite bei einem ganz okay großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bin ich weiter natürlich FC-Fan und mich interessiert das alles mehr als das, was jetzt in Hamburg abgeht. Deswegen
Ja,
sitze ich
okay.
wahrscheinlich jetzt auch hier.
Genau. Ja, aber wir verlinken auf jeden Fall auch den Blog und auch Insta-Profil, weil bei Insta bist du ja auch sehr
Genau.
groß dabei. Ja, dann kommen wir doch ein bisschen zum FCS. Dann erzähl doch mal, wie ihr habt ja letztes Jahr ganz knapp den Aufstieg verpasst. Ganz bitter, sozusagen. Und wie habt ihr oder wie hast du das erlebt und wie hast du diese Saison erlebt?
Also, ich war letzte Saison bei diesem Spiel in Duisburg und das ist für mich eigentlich so mehr der Knackpunkt als der letzte Spieltag, weil am letzten Spieltag waren wir ja auch angewiesen auf Schützenhilfe und es war, glaube ich, vor allem dieser Aluminiumtreffer von Rabihic in dem Duisburg-Spiel, wo wir auch über 70 Minuten in Überzahl waren, teilweise mit zwei Mann mehr. Und für Duisburg ging es um gar nichts mehr. Und das war ein sehr, sehr emotionales Spiel. Und hinterher dachte man so ein bisschen, das war eigentlich die große Chance. So nah waren wir in den letzten Jahren kaum am Aufstieg. Aber das hat einfach so ein bisschen, sag ich mal, einen wunden Punkt hinterlassen. Gleichzeitig war die Sommerpause dann geprägt von so ein bisschen Euphorie, weil einerseits kam ja mit Patrick Schmidt jemand zurück, der aus dem Saarland ist, der auch so ein Fanliebling ist. Und generell die Transferpolitik war im Sommer jetzt so, dass man schon große Stützen behalten konnte vom Team, aber gleichzeitig auch so jetzt gedacht hat, okay, vielleicht wagen wir es doch nochmal und dann waren die Ergebnisse sehr ernüchternd. Man hat viele Unentschieden in der Liga gesammelt, auch viele knappe Unentschieden, aber gleichzeitig so diese wahnsinnige Pokalsaison hingelegt. Deswegen ist für mich so aktuell, dass so eine Zwischensaison, jedes Pokalspiel ist so ein Goodie, was man mitnimmt, was auch, glaube ich, langfristig hilft, weil im Saarland ist es halt so, man hat ja auch Konkurrenz im Südwesten, Kaiserslautern ganz stark, aber jetzt ist es auch Elversberg zumindest mal in der Liga vorbeigezogen, spielt guten Fußball und das ist halt dann auch so eine Situation. Elversberg hat natürlich keine Fankultur wie Kaiserslautern oder Saarbrücken. Da werden die vielleicht irgendwann mal hinkommen, ich weiß es nicht, aber die haben auf jeden Fall jetzt, ist das so ein Verein der Kategorie wie in Wiesbaden, oder sonst diese
Sandhausen.
ganzen Sandhausen, genau. Alles so Vereine, wo hinten dran ein großer Geldgeber steckt oder vielleicht auch mal ein paar. In Heidenheim sind es ja ein paar. Und die spielen dann guten Fußball. Da haben auch die Spieler, glaube ich, ein bisschen ruhigeres Umfeld als jetzt. Ne? Ihr kennt das
Bei
ja
uns,
auch,
ja.
Traditionsverein. Da wird auch schnell mal im Stadion die Stimmung unruhig, wenn das Spiel scheiße ist. Und bei denen ist das halt nicht so. Und die Gefahr ist halt, dass das dann eher so junge Leute irgendwann catcht, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt zum Fußball nicht nur für die Stimmung, ich will ja auch geilen Sport sehen. Und in Elversberg kannst du dann halt HSV und Schalke sehen. Und in Saarbrücken kannst du das in dieser Saison nicht. Da kommt dann Dortmund 2, Freiburg 2. Das ist schon ein bisschen attraktiver. Deswegen bin ich sehr dankbar über die Pokalsaison, weil obwohl Elversberg da sportlich vorbeigezogen ist, spricht man halt doch genug über den ersten FC Saarbrücken.
Ja, also ich glaube, ich höre da raus oder ich interpretiere aus deinen Aussagen dazu, dass wir beide von Elversberg dasselbe halten. Noch nicht
Also,
viel.
nee, also ich respektiere, was sie sportlich
Ja,
machen, aber
aber
es.
das drumherum. Was ich halt krass finde ist, und das berührt ja dann auch vor allen Dingen den FC Saarbrücken, dass es da viele kleine Firmen und Unternehmen gibt, die da jetzt plötzlich Elversberg supporten. Das finde ich schon sehr krass, dass sie das so geschafft haben. Ja,
Ja,
lass mich immer
wobei.
verdutzt zurück, muss ich ehrlich sagen.
Klar, aber das, ne, das ist auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, PR, dass die dann
Ja,
jeden,
klar.
keine Ahnung, jede Kaffeerösterei und jeden Stuckateurbetrieb da hinstellen und sagen, ja, unser neuer Partner, aber im Hintergrund steckt da ja die Ursa Farm, das Unternehmen von Frank
Genau.
Holzer, früherer Bundesligaspieler bei Braunschweig und lustigerweise beim ersten FC Saarbrücken. Der hat halt mit diesen Ananas-Enzym-Dingern sein Geld gemacht. Ist ein Pharmakonzern und was man denen halt zugute halten muss, und da gucke ich schon mit, sage ich jetzt mal, mit Respekt drauf, dass die geschafft haben, im sportlichen Bereich sich so zu professionalisieren, dass sie da Nils Ole Boock reingeholt haben, einen guten Sportvorstand, und auch der Horst Steffen, der Trainer, ist ja auch nicht schlecht, und dass die da sag ich jetzt mal, denen Vertrauen gegeben haben, dass die da so arbeiten konnten. Und das ist halt so ein Vertrauen in eine sportliche Leitung, das wünsche ich mir manchmal bei uns einfach. Oder das ist bei Sportvereinen mit Tradition nicht so vorhanden.
Das ist ein guter Punkt. Da habe ich zuletzt mit einem Arbeitskollegen drüber geredet. Das ist halt, das ist, warum die Vereine wie Sandhausen, Heidenheim und auch Elversberg so stark sind, weil die halt einfach in Ruhe arbeiten können. Während bei uns, beim FCS, ist es ja genauso wie bei uns beim FCK, dass da direkt im Umfeld immer alles chaotisch und problematisch werden kann.
Genau das.
Aber als Fußballromantiker spiele ich natürlich lieber zu Hause gegen den FCS, wenn da 5000 Leute mitkommen, wie wenn da von Elversberg 400 oder 500 mitkommen, sie sich dann abfeiern, wie viele Zuschauer sie dabei hatten. Aber gut, anderes Thema. Ja. Aber es gibt ja auch einige Ex-FCKler, die momentan beim FCS spielen. Jakob, Jada und auch Gauss. Jakob hat sich ja leider wieder schwer verletzt, ich glaube im Sommer, ne, mit einem zweiten
Ja,
Kreuzbandriss.
das ist absolut tragisch, weil eben der ist so ein, der ist auf und neben dem Platz ein Vorbild für viele FC-Fans, ist ein Saarländer, kommt aus Saarlouis-Rhoden und ihm wird man es halt, ihm gönnt man jede Minute, man wird ihm auch gönnen, dass er wieder zurückkommt. Das ist super schwer nach den Verletzungen, die er hatte. Deswegen, das tut so die Saison mit am meisten weh, dass der fehlt. Zusammen halt mit Patrick Schmidt, aber das war ja während der Saison eine schwere Verletzung, die da kam.
Und Gauss, wie performt er bei euch?
Also Gauss ist so, sag ich mal, eine der krassesten Geschichten der letzten Jahre, finde ich, weil der kam letzten Winter einfach als, sag ich jetzt mal, eine Ergänzung im Kader, weil man auf den Außenbahnen sehr schlecht besetzt war, hat dann auch noch Tobias Schwede abgegeben. Der hatte dann Prozess aufgrund von einem Vorwurf einer Vergewaltigung und den hatte man ursprünglich für die linke Seite so als Schienenspieler drin und hat den im Winter ziehen lassen, also war auf der linken Seite Bedarf. Und da hat man halt Gauss unter Vertrag genommen, der sich vorher in Düsseldorf fit gehalten hat. Muss man sagen, genialer Coup. Weil was der in so kurzer Zeit reingebracht hat beim FC und ich glaube, wenn man einen Ü30-Linksverteidiger im Winter verpflichtet, erwartet jetzt keiner, dass das so eine tragende Säule im Club wird, aber der hat direkt eine Führungsrolle angenommen, der hat Wahnsinnsläufe macht der auf der Seite und diese Einwürfe, die er kann, das ist halt wie früher bei dem Engländer da, Rory Delap, wo ja auch jeder Einwurf gefühlt eine Flanke war. So hat er sich ein bisschen in die Herzen der Fans gespielt, vor allem auch mit dem Tor gegen Bayern. Das ist halt ein bisschen traurig für uns, weil sein Vertrag läuft aus und er hat relativ klar gesagt, dass er zurück nach Düsseldorf will zu seiner Familie, dass er die Karriere beenden will. Ich hoffe so ein bisschen, dass man ihn nochmal überredet kriegt für ein weiteres Jahr.
Und dann, wie ich bin ja dann nochmal den Kader durchgegangen vom FCS und da ist mal Biada, wie gesagt, auch nochmal ins Auge gesprungen und ich muss sagen, ich dachte dann nur, ach ja, der hat ja auch mal bei uns gespielt. Und ich glaube, er
Das
hat
ist so
auch.
ein Satz, über den denke ich auch so oft nach. Ne? Oh, der spielt ja noch bei uns. Das vergisst man
Okay.
manchmal.
Okay, alles klar. Aber auf welcher Spieler muss der FCK denn achten nächste Woche? Wer könnte uns gefährlich werden?
Also, es ist natürlich immer, wenn man jetzt auf die Pokalspiele schaut, gibt es so ein paar Leute, die immer in Pokalspielen herausragend waren. Meiner Meinung nach angefangen beim Torhüter Tim Schreiber. Man hat im Sommer so einen krassen Umbruch gehabt im Tor, weil Daniel Batz absolutes Idol ist gegangen. Tim Schreiber kam dann als Leihspieler aus Leipzig. Der hat sich auch mit den Paraden jetzt schon einen Platz im Herzen ergattert der Fans. Ein Unterschiedsspieler im Moment ist, würde ich sagen, Luca Kerber. Der ist vor so 3 Jahren ungefähr ins Team geworfen worden von Lukas Kwasniok noch. Und das war außergewöhnlich, dass damals ein 18-Jähriger hochgezogen wird und direkt einen Startelf-Einsatz bekommt. Und der hat sich einfach so einen Platz erspielt im Team. Und ist auch in dieser Zeit seither gereift, ist ein saarländischer Junge, kommt aus Dillingen, Pachten, spielt auf der Acht vor allem, hat da seine Stärken inzwischen auch häufiger nach vorne, ist aber auch, hat jemand, der in Zweikämpfen unnachgiebig ist, der die Passgelegenheiten erkennt und auch jemand, sein Vertrag läuft aus, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass es schwer wird, ihn zu halten. Denn das Aufstiegsrennen ist für den ersten FC Saarbrücken eigentlich fast beendet und ich glaube, den hätte man vor allem halten können, wenn man aufgestiegen wäre. Jetzt denke ich, wird er wohl sein Glück in der zweiten Liga versuchen in der nächsten Saison.
Ja, und was erwartest du vom Spiel nächste Woche?
Also ich erwarte, dass es vielleicht von den bisherigen Spielen das Unangenehmste für den FCS wird, weil es ja doch nochmal einen Unterschied gibt zwischen, sage ich jetzt mal, Bayern München und Borussia Mönchengladbach, die seit Jahren in der ersten Liga spielen, wo die Spielweise auch eine andere ist, vielleicht ein bisschen mehr auf, sag ich jetzt mal, das Aufziehen von einem taktischen Plan und von einem guten Durchspielen dieses Plans aufgebaut ist. Und ihr kommt, sag ich jetzt mal, aus der dritten Liga oder seid vor 2 Jahren aus der dritten Liga gekommen in die zweite Liga und ihr kennt halt noch eher die Spielweise von dort, die auch ein bisschen körperlicher ist, ein bisschen kampfbetonter ist und dann manchmal auch nicht ganz so schön anzusehen ist. Und das kenne
Wie
ich vom
kommst du
Spielsystem.
darauf? Ja, aber ich kann euch beruhigen, Beuth ist nun mal da. Von daher, ja.
Ja, das ist das Problem von Beuth, glaube ich. Dass er,
Okay.
der hat ja auch den Vogel abgeschossen mit diesem Wechsel, aber na,
Ja,
muss man selber wissen.
den haben wir in dem Podcast schon genug behandelt. Das Thema machen wir jetzt nicht mehr. Und was? Das war jetzt das Sportliche. Was erwartest du dir? Bist du überhaupt vor Ort, wenn du da aus Hamburg bist?
Ich habe für das Spiel eine Karte und ich habe vor, hinzufahren. Also ich habe in der Pokalsaison tatsächlich nur ein Spiel vor Ort gesehen, das war das gegen Frankfurt. Das war auch das Beste, glaube ich, was ich gesehen habe. Also ne, das Bayern-Spiel legendär und pipapo. Ja, aber das Frankfurt-Spiel war halt nochmal anders geil, weil du halt, ich meine, die Ultras Frankfurt, das ist schon eine geile Fanszene, wenn du die mal im eigenen Stadion dann siehst und das so über 90 Minuten geboten bekommst, die zwei Kurven gegeneinander. Oder es sind ja nicht wirklich gebogene Kurven, sind ja eigentlich zwei Tribünen, aber das ist ein Spektakel und dann war halt auf dem Platz. Das war von allen Pokalspielen das Souveränste. Da hast du keinen Klassenunterschied gespürt. Da hatte ich so von Minute 1 an irgendwie kein Gefühl, okay, das geht heute in die Hose. Und ich weiß nicht warum, das hört sich super arrogant an und
Nee,
sehr,
nee.
sehr, sehr krass. Aber mit jeder Minute denkst du, okay, das spielt dann ein Verein, der hat vor kurzem noch den Europapokal gewonnen gegen uns, aber wir haben den so im Griff. Und das war Wahnsinn.
Nee, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Gerade im Stadion vor dem Fernseher finde ich das immer noch mal ein anderes Thema, aber im Stadion kann ich das Gefühl schon nachvollziehen, weil es ist ja auch oft so, dass du nach 5 Minuten siehst, das gibt heute eh nichts, eigentlich kann ich jetzt gehen. Und genauso
Genau.
geht das ja auch in die andere Richtung. Von daher kann ich das definitiv nachvollziehen. Aber das ist ein gutes Thema, weil darauf hat meine Frage abgezielt. Was erwartest du stimmungsmäßig im Stadion von beiden Fanlagern vom Spiel?
Also, ich habe ja auch das letzte Derby im Stadion miterlebt, was ja leider 2-0 für euch ausging. Und das war insgesamt, finde ich, eine sehr krasse, sehr aufgeladene Atmosphäre. Ich mag so Spiele eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich lieber die Spiele, wo es um nicht so viel geht, weil je mehr es um was geht, umso mehr kann eine Stimmung halt auch ins Schlechte kippen. Genauso wie es bei einem guten Verlauf halt wirklich die Leute beflügeln kann. Und da gehen, glaube ich, so zwei Kräfte aufeinander, so zwei große Kräfte aufeinander. Das kann sehr explosiv werden. Ich hoffe natürlich, dass es geil auf den Rängen wird, dass es einigermaßen da friedlich bleibt. Man weiß ja,
Was?
dass Rivalität ist und dass, sage ich jetzt mal, die Leute, die ein bisschen Krawall suchen, die werden immer versuchen, ein bisschen Krawall zu suchen, aber das ist halt bei so Spielen so. Aber insgesamt, glaube ich, wird das eine sehr beeindruckende Kulisse.
Ja, das erwarte ich auch und ich hoffe auch, dass es friedlich bleibt. Also auf 90 Minuten Derby-Stimmung bezeichne ich das mal so, aber bitte friedlich. Das hoffe ich doch auch sehr stark. Definitiv. Und jetzt hat ja der FCK schon mal im Pokal gegen Saarbrücken gespielt und hat, das war 97, 98, hat er auch 0-4 gewonnen.
Ja, genau.
Aber gibt es, ich nehme mal an, dass es nämlich nicht das Spiel sein wird, aber gibt es ein Spiel gegen den FCK, an das du dich besonders erinnern kannst?
Also, ich bin ja ich werde jetzt bald 35 und das ist halt so das Problem der späten Geburt, ne? Ich habe nicht viele Derbys miterlebt. Wenn ich Derbys gegen FCK miterlebt habe, war das vor allem in der Zeit in der Regionalliga Südwest oder Süd, wo man halt gegen die zweite Mannschaft gespielt hat. Dann oft im Fritz-Walter-Stadion bei 5000 Zuschauern gesamt. Und das ist dann halt ein bisschen traurig. Und ich muss sagen, dieses letzte Derby, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, aber vor allem, das habe ich halt damals auf der Pressetribüne gesehen. Vor allem diese Negativität, die da hinterher war und auch, sage ich jetzt mal, die Gesichter der Spieler, wo man so gemerkt hat, das ist jedem nahe gegangen, dass sie da verloren haben. Also ich hasse dieses Gerede von, das sind Söldner, denen ist egal, wenn sie im Derby so ablosen und so. Das hasse ich total, weil du hast Manuel Zeitz, den Captain, gesehen, das ist dem sehr nahe gegangen einfach.
Ja, also mir ist auch das Spiel in Erinnerung geblieben, aber natürlich aus den Gegengefühlen sozusagen.
Ja, klar.
Also das Boy-Tor in dem Derby, das war so unfassbar geil. Also für euch natürlich nicht, aber also das war so krass, wie der da sprintet und das Tor reinhämmert. Also das war für mich. Ich habe es leider in dem Stadion gesehen, weil damals ja noch Corona war und da bin ich noch nicht so ins
Ah
Stadion
ja,
gegangen.
dieses. Ja, da erinnere ich mich auch. Das war doch mit auch wo wir ersten Elf wo unser Bazzi einen Elfmeter hält und der Nachschuss geht rein und
Ja, wir
oder
bekommen
war das
noch
das
Rot mit
andere?
Kraus
Ja,
und ihr
genau.
macht dann noch den Ausgleich kurz nach der Pause und Bolt macht das 2-1 und Redondo macht das unfassbare 3-1 und ich bin. Ich glaube, man hat mich noch kilometerweit gehört. Aber das war für mich tatsächlich ein unfassbares Spiel. Und das Tor von Beuth und vielleicht, wenn da jetzt Saarbrücker zu hören, für uns war es ja damals nach dem Sieg, haben wir ja nach dem Aufstieg gegriffen, nach dem direkten Aufstieg. Und danach sind wir da komplett abgerutscht, mehr oder weniger, und konnten uns dann noch in die Relegation retten. Aber nach dem
Retten,
Spiel
genau.
war man da ja. Das soll nicht arrogant klingen, das soll nicht so rüberkommen, aber gefühlt hatten wir es da so fast geschafft, den Aufstieg. Und ja, also an dem Tag zumindest war es halt ein unfassbares Gefühl, eine unfassbare Gefühlswelt.
Ja, das ist Fußball.
Ja,
Ich habe nicht so die guten Erinnerungen dran, aber das dürfte
das
jetzt auch
glaube ich
keinen
natürlich.
Zuhörer wundern.
Nee, aber das ist ja auch Natur der Sache. Und dann noch eine Frage, welcher Gegner ist für euch sportlich und auch fantechnisch oder das gerne auch getrennt der größte Konkurrent?
Also ich glaube, das ist schon noch der FCK, einfach weil man jetzt zumindest mal durch die zwei Spielzeiten in der dritten Liga wieder Berührungspunkte hatte, die man so jahrelang nicht hatte. Und auch ja eine Saison es wirklich geschafft hat, vor dem FCK die Liga zu beenden. Ich glaube, das war so schon ein kleiner Höhepunkt, auch wenn es natürlich die Corona-Saison war. Und natürlich gibt es immer wieder so kleinere Rivalitäten. Ich würde sagen, mit dem Waldhof ganz normal. Elversberg ist da nicht mal dabei, weil da eben auf der Fanszene zu wenig Gegnerschaft ist. Homburg ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da muss man jetzt abwarten, ob die den Aufstieg in die dritte Liga schaffen. Dann könnte das natürlich wieder eine große Rivalität werden. Aber das war es eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen. Ob es da jetzt mit Mainz oder sowas gibt, das glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Das ist so ein bisschen egal alles. Also die Hauptgegner historisch immer noch Homburg und Kaiserslautern.
Ja, cool. Auch zeitlich sind wir jetzt durch.
Ja.
hat jetzt genau gepasst. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Sehr cool, dass du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und
Und
dann,
auf ein faires Spiel, bei
genau,
das hoffentlich stattfindet.
das A hoffentlich stattfindet und B hoffentlich friedlich bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Ciao, und das Wichtigste ist, bleibt gesund.